Ja, ihr Lieben, ich freue mich sehr über jeden Einzelnen, der auch heute wieder gekommen ist, dass wir miteinander auf Gottes Wort hören können. Ich habe mich auch gefreut, dass wir dieses Thema, diese beiden Themen heute haben. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder über die Wesenseigenschaften unseres Gottes Gedanken machen. Dass wir von der Bibel her durch dieses vielfältige Zeugnis der Heiligen Schrift einfach auch uns immer wieder tiefer führen lassen in die Vollerkenntnis Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ja, die richtige Erkenntnis, die Vollerkenntnis, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Letztlich die Erkenntnis Gottes, das ist etwas Zentrales, was unserem ganzen Leben Ausrichtung gibt. Und das weiß auch der Feind. Deswegen gibt es auch über das Wesen und die Wesenseigenschaften Gottes eine ganze Menge Verbiegungen und falsche Lehren und falsche Vorstellungen, die auch unter Christen kursieren. Und umso wichtiger ist es, dass wir wirklich in einer ausgewogenen Weise das Zeugnis der Heiligen Schrift über das Wesen unseres Gottes beachten und auch verkündigen. Und dazu wollen wir heute Nachmittag zwei bescheidene, begrenzte Beiträge hören. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes und auch um die Gnade Gottes. Und das ist ganz interessant, dass diese Wesenseigenschaften Gottes manchmal so wie in polaren Gegensätzen auch geordnet sind. Ja, wir haben das letzte Mal gesprochen über die Heiligkeit Gottes und über die Barmherzigkeit Gottes. Das sind also Dinge, die einander ergänzen. Das Wesen unseres Gottes ist in einer wunderbaren Weise ausgewogen bestimmt von verschiedenen Charaktereigenschaften. Und der Mensch ist leicht geneigt, das eine sehr zu betonen und das andere zu wenig. Deswegen wollen wir auch versuchen, ja, so eine gewisse Ausgewogenheit hier zu erreichen. Und das Ziel Gottes ist, dass wir in der Vollerkenntnis, in der rechten Erkenntnis Gottes wachsen und zunehmen. Das steht in Kolosser 1, Vers 10. Und möge der Herr schenken, dass wir das auch wirklich in diesen Vorträgen geschenkt bekommen. Ja, in unserer Zeit wird sehr viel Einseitiges und Verkehrtes über Gott ausgesagt. Längst nicht jeder, der als christlicher Prediger auftritt und über Gott spricht, spricht die Wahrheit, spricht wirklich so, wie die Schrift es lehrt. Es gibt heute eine verfälschte Predigt über Gott, eine Predigt, die letztlich Gott nur noch als reine, bedingungslose Liebe darstellt, die jeden Menschen so liebt, wie er ist und auch so lässt, wie er ist. Und letztlich, ja, fällt dabei der Zorn Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die Heiligkeit Gottes, das Gericht Gottes, all das fällt weg. Man redet zumindest nicht drüber. Und wenn man genauer nachbohrt, dann kann man manchmal feststellen, dass die Menschen das auch gar nicht einmal mehr glauben, dass es so etwas überhaupt gibt. Und das ist eine ganz gefährliche und verderbliche Sache. Deswegen ist es gut, wenn wir wirklich von der Bibel her die Dinge studieren. Und studieren, das kann ich auch hier nur ganz begrenzt leisten, bedeutet im Grund, dass wir eine Konkordanz nehmen und zum Beispiel das Thema Gerecht und Gerechtigkeit, diese beiden Worte nachschlagen. Und dann finden wir eine ganze Anzahl von Bibelstellen. Und im Grund müssen wir die miteinander zusammen lesen und das auf uns wirken lassen. Ja, dann bekommen wir ein ausgewogenes biblisches Bild von dem, was Gott über sich selbst, über seine Wesenseigenschaften aussagt. Und dann werden wir auch feststellen, dass es eben nicht so sein kann, dass Gott nur Liebe ist und nicht auch Gerechtigkeit oder ein Richter der Menschen, sondern es stimmt beides. Und das wollen wir mit Gottes Hilfe etwas intensiver betrachten, diese Wesenseigenschaft der Gerechtigkeit Gottes. Die Frage ist, was bedeutet denn das? Ist gar nicht so ganz einfach. Was bedeutet Gerechtigkeit als Wesenseigenschaft des allmächtigen, ewigen Gottes? Nun, auf der einen Seite, denke ich, bedeutet es, dass Gott selbst die Verkörperung alles Guten, Wahren und Vollkommenen ist. Ist ganz klar, Gott ist in allen Dingen vollkommen. Er ist in allen Dingen gut, er ist in allen Dingen Licht, es gibt keine Finsternis, nichts Böses bei Gott. Gott ist also die Verkörperung des absoluten Guten und Richtigen und Wahren. Das ist die eine Seite. Aber Gerechtigkeit bedeutet noch mehr. Gerechtigkeit bedeutet nämlich auch ein Verhalten, das in Übereinstimmung steht mit den Normen Gottes. Also bei Gott selbst, Gerechtigkeit bedeutet, dass Gott stets handelt in Übereinstimmung mit dem Guten, Wahren, Richtigen und Vollkommenen, das er selbst darstellt. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Wenn wir an uns Menschen denken, dann wissen wir oft sehr genau, was richtig ist. Aber handeln wir auch immer nach dem, was richtig ist? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir alle sagen, nein. Das ist der Unterschied zwischen uns und Gott. Ja. Gott ist in allen seinen Äußerungen völlig in Übereinstimmung mit diesem höchsten, sag ich mal, Gesetz der Wahrheit, des Guten, des Vollkommenen, das er selbst darstellt und in ihm selbst ist. Und das bedeutet auch Gerechtigkeit Gottes als Wesenseigenschaft Gottes. Gott hat die Welt geschaffen als ein Gott, der vollkommen gut und wahrhaftig ist, und er hat der Welt auch gute und richtige Ordnungen gegeben. Gesetze und Ordnungen, die letztlich bedeuten, dass die Welt zu seiner Ehre auch entsprechend existieren soll. Und Gott handelt also immer selber gemäß seiner Wesenseigenschaften. Und das finden wir so schön ausgedrückt in 5. Mose 32, in diesem großen, abschließenden prophetischen Spruch, den Mose am Ende seines Lebens verkündet. 5. Mose 32, ab Vers 3. Denn ich will den Namen des Herrn verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels. Vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Ganz, ganz wichtig. Das ist die Bilanz des Mose nach einem Leben mit Gott, nach einem Leben des Dienstes für Gott, die Bilanz der Wege Gottes mit Israel. Er ist der Fels. Sein Tun ist vollkommen, ist fehlerfrei. Alle seine Wege sind gerecht. Und da gibt es im Hebräischen zwei verschiedene Begriffe von Gerechtigkeit, die ein bisschen sich ergänzen. Das eine Mishpat und Shafat, das ist mehr so die richterliche Gerechtigkeit. Er regiert gerecht, er regiert gut. Und das andere, Tzadik, das ist aufrichtig, recht, dem Gesetz gemäß. Das ist sozusagen die wesensmäßige Gerechtigkeit. Beides finden wir hier, diese beiden Begriffe. Gott ist in sich selbst gerecht und übereinstimmend mit seinen Maßstäben. Und er regiert auch gerecht in dieser Welt. Und das ist auch wichtig, dass wir verstehen, und das ist auch ein Aspekt der Gerechtigkeit Gottes. In einer Welt, die letztlich durch den Sündenfall von Gott abgewichen ist, bedeutet Gerechtigkeit auch, dass Gott an seinen Geschöpfen und an dieser Welt so handelt, wie es in Übereinstimmung mit seinen Normen, Gesetzen und Ordnungen ist. Und dass er diese Normen und Gesetze absolut und unbedingt aufrechterhält. Der Mensch hat sie gebrochen. Er hat alle Gebote und Ordnungen und Gesetze Gottes gebrochen. Erst durch den Sündenfall hat er sich gegen Gott aufgelehnt, hat seinen Eigenwillen aufgerichtet gegen Gott und ist Wege gegangen, die böse waren in den Augen des heiligen Gottes. Und nun bedeutet Gerechtigkeit in diesem Sinn, Gott wird dafür sorgen, dass seine verletzten Gesetze und Ordnungen absolut aufrechterhalten werden und Gültigkeit behalten. Wir finden heute etwas ganz anderes in unserem Staatswesen. Wir finden, dass der Staat zum Teil ungerechte Gesetze macht und dass er sie dann aber auch noch nicht einmal hält und nicht dafür sorgt, dass sie eingehalten werden. Und was bewirkt es? Die Menschen verlieren ihren Respekt vor der Obrigkeit. Ja? Ungerechte Gesetze sind eine Schande für die Obrigkeit, für die Regenten. Und wenn sie ihre eigenen Gesetze sich selbst nicht dran halten und sie nicht durchsetzen, dann werden sie verächtlich in den Augen der Menschen. Und das wird unser Gott niemals dulden, niemals tun. Er wird seine gerechten Gesetze, Gebote und Ordnungen auf ewig aufrechterhalten. Und es bedeutet auch, und das wird jetzt sehr ernst, dass Gott jede Zuwiderhandlung gegen diese Ordnungen 100% und ganz sicher ahndet. Es gibt ein Gericht Gottes, das hängt mit der Gerechtigkeit Gottes zusammen. Es muss ein Gericht Gottes geben. Jede einzelne Übertretung wird bestraft werden, wird Konsequenzen haben bis in Ewigkeit bei allen Geschöpfen Gottes. Und jetzt wird es ernst für uns. Das ist eine völlig logische Folgerung aus der wesensmäßigen Gerechtigkeit Gottes. Gott ist kein Mensch. Ja? Er ist nicht geneigt zu faulen Kompromissen, zu irgendwelchen Dingen, was man so sagt, ach, wir lassen mal fünfe gerade sein. Das geht nicht bei Gott. Wir lesen im Hiob 34 eine ganz interessante Stelle. Da spricht Elihu und verteidigt die Gerechtigkeit Gottes gegen die Anschuldigungen, die Hiob in seinem Schmerz und in seinem mangelnden Verständnis Gottes gegen Gott gerichtet hat. Und da ist es sehr interessant, was hier steht. Elihu, Hiob 34, ab Vers 10. Darum, ihr verständigen Männer, hört mir zu. Fern sei es von Gott, dass er gesetzlos handle, und von dem Allmächtigen, dass er Unrecht tue, sondern er vergilt dem Menschen nach seinem Handeln und lässt es jedem ergehen nach seinem Wandel. Ja, wahrlich, Gott handelt nicht gesetzlos, und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Wer hätte ihm die Erde unterstellt? Und wer hat den ganzen Erdkreis gegründet? Wenn er nur noch auf sich selbst achtete und seinen Geist und Odem wieder zurücknähme, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub zurückkehren. Hast du nun Verstand, so höre dies und schenke der Stimme meiner Worte Gehör. Könnte auch einer herrschen, der das Recht hasst? Oder willst du den Gerechten, den Mächtigen schuldig sprechen? Also hier sehen wir etwas von dieser Wesenseigenschaft Gottes. Er richtet gerecht. Er beugt sein eigenes Recht nicht. Er weicht auch nicht davon ab. Und das ist etwas Notwendiges in den Eigenschaften Gottes. Gott ist der Vollkommene, der vollkommen Gute. Und es ist ganz klar, er muss konsequent in Übereinstimmung mit seinen eigenen selbst festgelegten Normen und Ordnungen handeln. Alles andere wäre eines Herrschers unwürdig und würde letztlich Zerrüttung und Unordnung über das Gebiet seiner Herrschaft bringen. Wir lesen deshalb in Psalm 89 eine bemerkenswerte Aussage auch über das Regiment Gottes. Vers 15, da heißt es, Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones. Also das Fundament der Herrschaft Gottes sind Recht und Gerechtigkeit, dass Gott in Übereinstimmung mit seinen Geboten und Normen handelt. Gott ist nicht willkürlich. Gott handelt nicht launisch oder unberechenbar oder heimtückisch, wie wir das bei vielen menschlichen Herrschern finden, wie wir es aber zum Beispiel auch bei Götzen finden, wie Allah zum Beispiel, ja, von dem es geschrieben steht, dass er launisch und eigentlich völlig unberechenbar handeln würde. Ja. So ist Gott überhaupt nicht. Er handelt so, wie er es auch in seinem Wort geoffenbart hat. Er ist konsequent, er ist folgerichtig. Also ein gerechter Gott kann nicht eine einzige Sünde, die in seinem Herrschaftsbereich betrieben wird, ungeahndet dulden. Das geht nicht. Er muss sie alle richten. Das ist also die Gerechtigkeit Gottes. Und ich denke, wenn wir diese Botschaft ernst nehmen, dann muss sie jeden Menschen zuerst einmal erschrecken und aufrütteln. Wie gesagt, die sündigen Menschen haben sich daran gewöhnt, von einem halbwegs nachsichtigen, inkonsequenten Gott zu hören, der schon irgendwo fünfe Grad sein lässt und sie mit ihren paar wenigen Sünden durchrutschen lässt in den Himmel. Und das ist völlig falsch. Das ist eine schreckliche Illusion, eine schreckliche Selbsttäuschung. Gott kann auch nicht die allerkleinste Sünde ungerichtet lassen. Und Gott verlangt von dem Menschen eine absolute Gerechtigkeit, wenn er mit Gott in Gemeinschaft sein will. Also auch die geringste Sünde trennt den Menschen von Gott. Macht es unmöglich, dass der Mensch mit Gott vertraute Gemeinschaft haben kann. Das muss man sich vor Augen führen. Das ist ganz logisch und klar im Grund, wenn man die Bibel liest. Ja, wie sieht es denn mit dem Menschen und seiner Gerechtigkeit aus? Nun, die Bibel sagt da eine ganze Menge darüber. Auch im Römer 3, was unser Bruder Alwin vorher gelesen hat, am Anfang in Römer 2, rechnet der Geist Gottes ab mit der Selbstgerechtigkeit des Menschen. Wisst ihr, das haben wir angeboren mit unserer Sündhaftigkeit, mit unserer Neigung zur Bosheit, zur Lüge, zur Übertretung von Gottes Geboten, haben wir leider auch eine tief sitzende Selbstgerechtigkeit von unserem Vorvater Adam geerbt. Wir sind eigentlich überzeugt, dass wir im Kern ganz gut sind, oder? Ja, das ist zunächst mal das, was ein sündiger Mensch glaubt. Ja? Er glaubt, so schlecht bin ich ja nicht. Der andere vielleicht, ja, dem sieht man das ja schon an der Nasenspitze an. Aber ich bin im Kern gut. Das sind nur so ein paar kleine Unvollkommenheiten in meinem Leben. Und das wird Gott auch noch irgendwo übersehen können. Und das ist eine völlig falsche Vorstellung. Schaut mal, wenn wir in der Bibel finden wir da, denke ich, zwei verschiedene Ebenen, gerade im Römerbrief. Mal die ganz einfache, harmlose Ebene, in Anführungsstrichen. Schauen wir doch mal, ist der Mensch gerecht in dem ersten Sinn der Definition, dass er in Übereinstimmung mit dem handelt, was er selber als gut und richtig und wahrhaftig ansieht. Ja, und wenn wir dann ehrlich sind, dann müssen wir sagen, nein. Es vergeht kein Tag, wo wir nicht gegen unsere eigenen Überzeugungen und Vorsätze verstoßen. Ich weiß zum Beispiel, dass es nicht richtig ist, von mir aus ärgerlich zu reagieren, wenn mir ein Kind die Kaffeetasse umstürzt aus Versehen und ich habe dann jetzt einen Fleck auf der Hose. Und trotzdem schimpfe ich und ärgere mich. Ja? Und ich weiß, dass es nicht richtig ist, die Unwahrheit zu sagen. Und trotzdem, sogenannte Notlügen rutschen jedem sündigen Menschen mehrfach am Tag oder in der Woche heraus. Und so weiter. Also wir können, wenn wir ehrlich sind, nur sagen, der Mensch handelt in vielen, vielen Dingen gegen sein eigenes Gewissen, gegen seine bessere Überzeugung, gegen das, was er eigentlich weiß, das richtig ist. Und damit ist er eigentlich auch schon in seinem eigenen Maßstab verurteilt, als ein Ungerechter. Aber es zählt ja gar nicht der eigene Maßstab. Es zählt ja der Maßstab Gottes. Und das ist dann nochmal eine ganz, ganz andere Ebene. Wenn wir im Lichte der Gerechtigkeit und der heiligen Ordnungen Gottes unser Leben anschauen und prüfen, dann müssen wir wirklich Bankrott anmelden. Da müssen wir sagen, nein, das habe ich überhaupt nicht geschafft. Es geht ja zunächst mal um die äußeren Gebote. Jeder Mensch, denke ich, muss anerkennen, dass zum Beispiel die 10 Gebote, auch diese moralischen Gebote, die zwischenmenschlichen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis geben, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, dass alle diese Gebote berechtigt sind. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch sagen könnte, ja, das ist ja ungerecht von Gott, dass er so etwas fordert. Und dennoch, bei verschiedensten Geboten ist es ganz klar, dass der Mensch sie von vornherein und hundertfach übertreten hat, und zwar jeder. Wisst ihr, wenn man 10 Kinder hat, dann bekommt man auch Einblick in das Wesen des Menschen so ein bisschen. Ja? Man versucht ja zum Beispiel, die Kinder wirklich zum Guten zu erziehen als christliche Eltern. Und dennoch haben sie die Neigung zum Bösen in sich selbst, und die ersten Sünden beginnen spätestens im ersten Lebensjahr. Ja? Wann lügt der Mensch das erste Mal? Wenn jemand sagt, ich habe noch nie gelogen, dann ist die Aussage ganz bestimmt die erste Lüge, die er getan hat. Ja, überlegt euch mal. Ja? Wie schnell geht es? Und wisst ihr, was die erste Lüge bei den allermeisten Menschen ist? Ich denke, es ist die zwei Wörtchen, ich nicht. Ja? Als Eltern fragt man, wer hat die Schokolade vom Tisch weggegessen? Und dann sagen von 5 Kindern, die da waren, 5, ich nicht. Und dann wissen wir als Eltern, einer hat gelogen. Ja? Und es geht so schnell. Ja? Dass ein Kind zum Beispiel ein anderes haut, weil es das Spielzeug wegnehmen will, das kann schon im ersten oder zweiten Lebensjahr passieren. Ja? Also von wegen die unschuldigen Kleinen, die von Natur aus gut sind. Jeder Mensch hat schon, wenn er 4, 5 Jahre alt ist, genügend Sünden aufgehäuft, damit man im Lichte Gottes sagen muss, nein, das ist kein Gerechter. Der Mensch ist nicht gerecht. Er ist nicht in Übereinstimmung mit den Maßstäben Gottes. Die Maßstäbe Gottes sind gut, die sind nicht schlecht, die sind nicht ungerecht, absolut nicht. Aber wir entsprechen ihnen nicht. Wir bleiben weit dahinter zurück. Das müssen wir also, wenn wir ein bisschen die Bibel lesen, bekennen. Und da geht es jetzt mal nur um die Tatsünden. Und dann lesen wir aber in der Bergpredigt von dem Herrn Jesus, dass Gottes Gericht noch viel weiter geht, dass Gott sagt, wer auch nur Hass in seinem Herzen hat gegen einen Bruder, der ist ein Menschenmörder. Und wer auch nur einen begehrlichen Blick auf eine Frau richtet, der ist praktisch ein Ehebrecher. Und wisst ihr, dann spätestens muss der Mensch angesichts der Gerechtigkeit Gottes den Bankrott anmelden und sagen, in mir ist nichts Gutes. Ja. Das geht nicht. Selbst derjenige, der sagt, ja, ich habe noch nie Löffel gestohlen und noch nie gelogen und noch nie betrogen. Wie gesagt, das kann schon mal gar nicht sein. Spätestens bei der ersten Steuererklärung stimmt es nicht, wenn man es genau nimmt. Ja? Aber wie gesagt, selbst wenn man diese Dinge beiseite lässt, auf der Gedankenebene ist wirklich niemand mehr gerecht. Wer könnte sagen, ich habe noch nie einen Menschen gehasst und mir gewünscht, dass es den nicht gäbe? Ja, aber dann bin ich schon ein Mörder. Ja? Also in dieser Hinsicht, wenn wir die Maßstäbe Gottes ernst nehmen, müssen wir sagen, es stimmt, was Gott sagt. Dann kommt noch dazu, und das ist auch nochmal ein Gebiet, das haben wir ja gar noch nie richtig erfasst, Jakobus 4, Vers 17. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Da werden schon mal ganz schlagartig hunderte von Sünden uns zugerechnet, wenn wir dieses Bibelwort alleine ernst nehmen. Ja? Und dann sehen wir, ja, wir haben eigentlich gar keine Chance, in dem gerechten Gericht Gottes bestehen zu können. Und deswegen ist es so gut, was wir da lesen in Römer 3, und es ist einfach die Wahrheit. Dieses Urteil in Römer 3 ab Vers 10, da heißt es, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und wie gesagt, da geht es um diese Maßstäbe. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und hier kann vielleicht der humanistische Selbstgerechte noch einen Einspruch einlegen. Was ist mit Albert Schweitzer? Der ist als Arzt in den Dschungel gegangen, um den armen Schwarzen zu helfen. Und so weiter. Und wir müssen ja zugeben, es gibt Taten der Menschen, die sind nach menschlichen relativen Maßstäben gut, selbstlos, gütig. Ja, wenn nur nicht Gott wäre, der bis in die tiefsten Tiefen unseres Herzens schaut. Habt ihr schon mal ein bisschen beobachtet, wenn wir was Gutes tun, was machen wir denn da ganz heimlich im Hintergrund unseres Herzens? Wir klopfen uns selber auf die Schulter. Wir rechnen uns schon aus, dass wir vielleicht irgendwann mal das Bundesverdienstkreuz bekommen für unsere guten Taten oder irgendeine Anerkennung. Versteht ihr? Ja, nein, das ist aber schrecklich, weil selbst in dem Guten, was der Mensch tun will, steckt ein Stück Eigensucht, Stolz, Ehrsucht, Selbstgefälligkeit mit drin. Wisst ihr, und Gott sieht es, die Menschen sehen das nicht, die sagen, so ein selbstloser, guter Mensch. Aber Gott sieht es. Und deswegen stimmt das, was hier geschrieben steht. Es gibt wirklich keinen, der Gutes tut. Weil selbst unsere besten Taten sind verdorben durch unsere bösen Herzensgedanken. Ja? Und spätestens da, wenn man ehrlich ist, kann man sagen, nee, jetzt muss ich aufgeben. Jetzt habe ich keine eigene Gerechtigkeit mehr. Ich bin ein Sünder, ein Übertreter und ein gerechter Gott kann gar nicht anders, als mich schuldig zu sprechen. Das ist im Grunde das, an den Punkt will die Bibel einen ehrlichen Menschen führen. Also durch das Zeugnis der Heiligen Schrift erkennt, nee, ich bin bankrott. Wenn Gott nicht ungerecht sein will, dann muss er mich richten. Und es ist gut, wenn wir an den Punkt kommen. Dann kommen wir an den Punkt, wo der Prophet Jesaja das Volk Israel einmal bekennen lässt, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. So ist es in den Augen Gottes. Und so sollte es auch in unseren Augen sein. Ja, und da sagen die humanistischen Menschen, das ist ja deprimierend. So eine negative Botschaft will ich einfach gar nicht hören. Das ist ein Elend. Denn wenn wir diese negative Botschaft über uns nicht akzeptieren, dann werden wir nie verstehen, die wunderbare, positive Botschaft, die auch mit der Gerechtigkeit Gottes verbunden ist. Ja? Also die Gerechtigkeit Gottes als Wesenseigenschaft verurteilt uns Menschen. Deswegen hat ein Luther gesagt, als er das richtig verstanden hat, er hat dieses Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst, weil es ihn verurteilt hat. Bis er dann beim Nachdenken über Römer 3 auf eine ganz andere Bedeutung von Gerechtigkeit Gottes kommt. Und da werden wir jetzt drüber reden. Die Gerechtigkeit Gottes hat nämlich auch etwas mit unserer Errettung zu tun. Der gerechte Gott muss eigentlich uns als Sünder richten und verurteilen. Und das müssen wir auch ein Stück anerkennen, bevor wir gerettet werden können. Der gerechte Gott muss den ungerechten Sünder richten. In den Augen Gottes sind unsere Übertretungen nicht so harmlos, wie wir meinen. Letztlich haben wir das Gebot eines heiligen, allmächtigen, allwissenden Gottes übertreten, der uns aus lauter Güte ein Leib und Leben und eine Lebenszeit gegeben hat, damit wir zu seiner Ehre leben, damit wir das Gute und Richtige tun. Dafür hat Gott uns geschaffen, jeden Einzelnen von uns. Und wir haben unseren Leib und unser Leben, unsere Zeit missbraucht, um eigensüchtige, böse, verkehrte Dinge zu tun. Wir haben letztlich als Rebellen gehandelt in dem Reich eines allmächtigen Gottes. Und es ist ganz klar, wenn irgendwo in der Schweiz jetzt ein paar Leute aufstehen würden und würden einen bewaffneten Aufstand machen, würden sagen, wir gründen hier unsere eigene Republik, unseren Freiraum und wir fangen jetzt an, die Leute um uns herum umzubringen und unsere eigene Macht aufzurichten, dann müsste die Staatsmacht eingreifen und müsste diesen Aufstand niederwerfen. Gesetzlich und rechtlich. Und genauso muss es Gott. Er muss aufgrund seiner makellosen Gerechtigkeit auch meine Übertretungen gegen ihn ahnden. Ich habe seine Majestät, seine Heiligkeit verletzt und angetastet und seine Ehre als Übertreter. Und es muss irgendwo Folgen haben. Und genau da ist der Punkt, wo wir dann auch sehen müssen, ich habe keine Chance, menschlich gesprochen, vor Gott. Alle meine Sünden und Übertretungen sind genauestens protokolliert in den Gerichtsbüchern eines allwissenden Gottes. Ich habe die Hälfte schon bald wieder vergessen, aber Gott nicht. Das ist eine ganz ernste Sache. Ja, und dann müssen wir im Grund sagen, Gott ist gerecht, wenn er das Urteil über mich spricht. Das ist ganz wichtig. Dahin will uns die Bibel führen, dass wir zugeben, Gott ist gerecht und ich habe das Gericht verdient. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dann kommt etwas Gewaltiges, dass wir nämlich verstehen, Gott hat in seiner Barmherzigkeit einen Ausweg für Sünder geschaffen, die eigentlich rechtmäßig den Tod und das Gericht verdient hätten. Der Sündelohn ist der Tod. Vielleicht müssen wir darüber auch sprechen, weil in unserem humanistischen Zeitalter hat man sich angewöhnt, ja, die Todesstrafe ist ja sowieso ungerecht. Ja? Den Tod verdient ja gar niemand bei uns. Also, stimmt es? Ist Gott ungerecht, wenn er sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod? Da müssen wir noch einmal verstehen. Gott hat uns unser Leben gegeben als Leihgabe. Er hat uns den Odem gegeben. Wir haben vorher bei Hiob gehört, wenn er den Odem wieder zurückzieht, Gott, dann ist es aus mit uns. Hat er doch das Recht dazu, oder? Gott hat uns den Leib gegeben, damit wir ihm dienen. Und in dem Moment, wo wir unseren Leib und unser Leben, unsere Zeit missbrauchen, ist es nur gerecht, von Gott zu sagen, dieses Werkzeug, das du benutzt, um meine Ordnungen zu missachten, das nehme ich dir weg. Ja? Du hast kein Recht zu leben, wenn du gegen deinen Gott und Schöpfer dich auflehnst und Böses tust. Völlig berechtigt. Gott hat das Recht, zu sagen, jemand, der sündigt, hat kein Recht zu leben. Ja? Und da müssen wir auch diesen Humanismus, diese Verschonung des Sünders erkennen. Das ist einfach völlig verkehrt und Gott denkt nicht humanistisch. Ja? Gott ist heilig. Und für ihn ist auch klar, dass eine Gemeinschaft in Ewigkeit, es gibt einen zeitlichen Tod und einen ewigen Tod. Ja? Leben hat der, der Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit im Himmel. Und Tod, ewig Tod ist der, der von dieser Gemeinschaft mit dem heiligen, gerechten Gott ausgeschlossen ist durch seine Sünde. Ja, also der Sünde hat einen zeitlichen Aspekt, dass der leibliche Tod eine berechtigte Folge ist. Aber noch viel schlimmer ist der ewige Aspekt, dass Gott nicht mit einem Sünder im Himmel zugleich existieren kann. Das geht nicht. In den Himmeln erfüllt Gott alles mit seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Kein Sünder kann dort existieren. Das ist unmöglich. Und deswegen ist die schlimmste Folge des Sündenfalls nicht der leibliche Tod, sondern der ewige Tod. Die Trennung von Gott und dass Gott einen solchen Sünder, ein solches rebellisches Geschöpf in das Feuer der Hölle, dieses Aufenthaltsort für die Ungerechten, werfen muss. Weil ich sage euch eines, das Leben in der Gegenwart des heiligen Gottes ist schlimmer für den Sünder, unerträglicher als das Feuer der Hölle. Ja, das bin ich fest davon überzeugt. Also Gott muss praktisch die Menschen, die in ihren Sünden bleiben, ausschließen von seiner heiligen Gegenwart. Die Bibel sagt im Hebräer 10, Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das sind so Worte, die will man nicht gerne hören und viele Pfarrer werden sich hüten und lieber die Zunge abbeißen, bevor sie so ein Wort jemals vorlesen und predigen. Aber das steht in der Bibel und es steht dort zurecht und es steht auch, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also die Liebe Gottes, die Heiligkeit Gottes ist wie ein verzehrendes Feuer. Und für den, der selber geheiligt ist, ist es herrlich. Ja, das Feuer verzehrt uns nicht, das wärmt uns, erleuchtet uns. Aber für den, der ungeheiligt und in Sünden ist, ist dieses verzehrende Feuer Gericht. Geht gar nicht anders. Ja? Also das müssen wir verstehen, dass der gerechte Gott gerecht handelt, wenn er den Sünder aus seiner Gemeinschaft ausschließt und ihn auch verurteilt zu einem Strafort in der Ewigkeit, wo er ferne ist von dem Angesicht Gottes. Ja, wenn das jetzt alles wäre, dann wäre die Bibel ein schreckliches Buch. Dann würde die Bibel wirklich nur uns niederschmettern und in Verzweiflung stürzen. Aber wir wissen alle, die Bibel ist ein herrliches Buch. Die Bibel ist die Botschaft der Liebe und Gnade Gottes. Aber diese Botschaft können wir nur verstehen, wenn wir die Botschaft von der Gerechtigkeit Gottes richtig verstanden haben und richtig ernst genommen. Sonst ist alles Reden von der Liebe und Gnade Gottes im Grund ein Stück unklar und nicht auf einem Fundament gegründet. Ja? Was hat Gott getan in seiner Liebe und Barmherzigkeit? Er konnte nicht seine eigene Gerechtigkeit aufheben. Das ist das, was wir Menschen getan hätten. Dass man sagt, Leute, kommt, ich lasse euch laufen. Ja, ihr habt zwar übertreten, aber schwamm drüber. Vergessen wir es. Es geht nicht bei Gott. Unmöglich. Jede Strafe, jede kleinste Sünde im Universum muss eine Bestrafung empfangen. Sonst wäre Gott nicht gerecht. Und deswegen gab es nur einen einzigen Ausweg, wenn Gott sündige Menschen, die den Tod und das Gericht verdient haben, begnadigen wollte und trotzdem gerecht bleiben wollte. Und dieser Ausweg, das haben wir vorher gelesen, das hat unser Bruder Alwin vorgelesen. Das ist Römer 3. Das ist das, was Gott getan hat in seiner Gnade und in seiner Gerechtigkeit, damit ein Sünder vor ihm leben kann. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Der Rettungsweg steht völlig in Übereinstimmung mit der ewigen Gerechtigkeit Gottes. Die ist in keinster Weise verletzt durch den Weg, den Gott gefunden hat. Und das hat es so furchtbar gemacht für den einen, den Gott ausersehen hatte, uns zu retten. Gott brauchte einen Stellvertreter. Das Gericht musste über jede Sünde ergehen. Das war nur möglich, wenn sich einer, der selber nicht gesündigt hatte, bereit fand, stellvertretend für all die Übertreter die gerechte Strafe der Gerechtigkeit Gottes zu tragen. Gibt keinen anderen Ausweg. Entweder muss der Sünder die Strafe tragen mit ewigen Konsequenzen, oder aber es findet sich einer, der gerecht ist, der selber gar keine Schuld hat, der bezahlt für den Sünder. Und das ist die Botschaft der Rettung. Das ist die Botschaft der Gnade Gottes, dass es da einen gab, den Sohn des lebendigen Gottes, den Herrn Jesus, der in den Riss getreten ist für uns und der diese ganze Gerechtigkeit Gottes, das Gericht, auf sich genommen hat. Ich lese noch einmal ein paar Aussagen aus Römer 3. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden. Und das ist vom Griechischen her wichtig, dass wir das verstehen. Der Genitiv im Griechischen hat mehrere Funktionen als im Deutschen. Die Gerechtigkeit Gottes ist für uns nur die Gerechtigkeit, die Gott selber hat. Aber im Griechischen heißt Gerechtigkeit Gottes auch die Gerechtigkeit, die Gott verursacht hat, die Gott bereitet hat für den Sünder. Und in diesem Sinne ist es hier zu verstehen. Gott hat dem Sünder eine Gerechtigkeit bereitet. Nicht eine, die er sich selber erworben hat durch seine guten Taten. Haben wir vorher gesehen, da haben wir keine Chance. Sondern es ist eine, die wird uns einfach geschenkt. Die hat ein anderer für uns erworben. Nämlich der Herr Jesus. Und dieser göttliche Tausch, diese göttliche Rechenoperation, das ist das Entscheidende an der Errettung. Ich sage nicht umsonst Rechenoperation, denn das steht geschrieben. Es steht geschrieben, dass der heilige, gerechte Gott alle Sünden aller Menschen auf dieser ganzen Erde von Anfang bis Ende seinem Sohn zugerechnet hat. Weißt du, was das bedeutet? Ja? Wenn ihr von mir aus einen Unfall baut und das Auto schleudert da irgendwo in der Fußgängerzone von Zürich durch mehrere Läden, ja, und dann bekommt ihr alles in Rechnung gestellt, was an Schaden verursacht wurde. Alles. Aber hier geht es um etwas ganz anderes. Der Sohn Gottes, der alle Menschen geschaffen hatte, der alles, die ganze Schöpfung gemacht hatte, er hat die Verantwortung übernommen für die Übertretung aller seiner Geschöpfe. Und er konnte das. Und Gott konnte dieses Opfer annehmen, weil dieser Sohn so herrlich und so groß und so gerecht war. Und er war bereit, sich unsere Schuld zurechnen zu lassen, dass Gott alles von ihm gefordert hat, was wir übertreten haben. Und dann hat Gott eine andere Rechenoperation gemacht. Er hat nämlich dem Sünder, der an den Herrn Jesus glaubt, die ganze Gerechtigkeit Jesu Christi zugerechnet. Und genauso wenig wie der Herr Jesus irgendeine der Sünden selber begangen hat, die ihm am Kreuz zugerechnet wurden, für die er sterben musste. Genauso wenig haben wir irgendeine Gerechtigkeit getan von dem, was uns zugerechnet wird, wenn wir glauben an den Herrn Jesus. Ja, das ist alles fremd, nicht unseres. Aber es ist, Gott behandelt uns als Gerechte um des Herrn Jesu willen. Und Gott hat um unser Willen den Herrn Jesus als Ausbund der Ungerechtigkeit und Sünde behandelt. Und das ist etwas so Ernstes und Erschütterndes, was wir im 2. Korintherbrief lesen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Und wenn wir das verstanden haben, dann ist es eine ungeheuer befreiende Botschaft. Dann bedeutet es, dass wir wirklich wissen dürfen, Gott selbst hat die ganze notvolle Angelegenheit unserer Schuld, unserer Sündenverstrickung auf eine Weise gelöst, dass wir nur anbeten können. Nämlich perfekt. Wisst ihr, wir Menschen sind ja in allem unvollkommen, was wir tun. Ja, selbst unsere besten Bemühungen sind unvollkommen. Es langt nicht. Es gibt nie 100% Perfektion. Ja. Es ist gut, wenn man das erkennt. Ja. Wir haben manchmal Perfektionisten von ihrem Charakter, die stellen immer die 100%-Latte an sich an und dann werden sie depressiv, dann gehen sie dran kaputt. Aber Gott weiß es ja, dass wir Sünder sind. Es ist so befreiend, wenn wir das auch zugeben dürfen. An mir ist nichts Gutes. Ja? Ich bin nicht gerecht. Es ist befreiend, wenn wir das sagen dürfen angesichts des Opfers Jesu Christi. Versteht ihr? Und das ist das Gewaltige. Gott hat den Herrn Jesus zum Sühnopfer bestimmt. Das bedeutet, er hat erlaubt, dass ein heiliger Gerechter für uns stellvertretend die Strafe tragt. Und es war völlig in Übereinstimmung mit seiner Gerechtigkeit, weil der Herr Jesus hat alles getragen. Er hat den ganzen Zorn Gottes getragen. Deswegen lesen wir Psalm 22. Deine Wellen gehen über mich, Psalm 89. Diese ganzen Dinge, wie der Herr gelitten hat im Gericht, das war, weil der geballte Zorn Gottes ihn getroffen hat. Das hätte uns treffen müssen, dich und mich. Und es hat das Lamm Gottes, unseren Stellvertreter, den Gerechten, getroffen. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Gott hat keine Sünde hingehen lassen und gesagt, Schwamm drüber. Er hat jede Sünde seinem Sohn zugerechnet und sein Sohn musste alles bezahlen. Ja, und was ist nun mit den Sündern? Schaut, und das ist jetzt auch wieder wichtig, dass wir das richtig verstehen. Da gibt es Irrlehrer, die sagen, ja nun, Christus hat alle Sünden getragen, also sind jetzt alle Menschen gerecht. Jeder kommt in den Himmel. Und das ist eine furchtbare Lüge. Das stimmt nicht. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr nicht an mich glaubt, dann bleiben eure Sünden auf euch. Der Zorn Gottes ruht auf euch. Ihr bleibt in euren Sünden. Der Punkt ist, dass für alle die, die nun Zuflucht nehmen zu dem Herrn Jesus, denen rechnet Gott die Gerechtigkeit Christi zu und ihre Sünden rechnet Gott als getilgt an, weil sie sind ja gerichtet. Und wisst ihr, das ist etwas Kostbares an der Gerechtigkeit Gottes, so wie in den weltlichen Gerichten auch. Du kannst nicht für dieselbe Sünde zweimal bestraft werden. Ja? Wenn da eine Sünde war, das ist eine Verletzung der universalen Rechtsordnung. Diese Verletzung muss geahndet werden, aber wenn die Strafe einmal ausgeführt ist, dann ist sie auch geahndet. Ja? Dann kann man nicht nochmal eine Strafe verhängen. Und deswegen ist der Sünder, der seine Zuflucht zu dem Herrn Jesus genommen hat, frei, völlig frei gesprochen von seinen Sünden. Weil der Herr Jesus hat für sie gezahlt und getragen. Ja? Und deswegen haben wir diese Gerechtigkeit in den Augen Gottes, weil wir in Christus sind. Und das ist eben wichtig, dass wir das verstehen. In Christus sind wir gerecht, aber außerhalb von Christus sind wir immer noch Sünder. Deswegen, ohne Bekehrung und Glauben an den Erlöser, an den Retter, an diesen Mittler des Sühnopfers, komme ich nicht zu einer Vergebung meiner Schuld. Das ist Gottes Bedingung. Er spricht nicht jeden gerecht automatisch, sondern er hat für jeden Menschen Erlösung, Vergebung der Schuld erwirkt durch das Opfer Jesu Christi. Das Opfer Jesu Christi gilt in einem objektiven Sinn für die ganze Welt, für jeden Menschen, für den ganzen Kosmos, die ganze Schöpfung. Und dennoch, jedes Geschöpf, das in seiner Rebellion bleibt, das nicht zu dem Herrn Jesus sich bekehrt und umkehrt, sich unterwirft, und dieses Opfer annimmt, bleibt in den Sünden und wird gerichtet. Aber für alle, die glauben, für alle, die dieses Opfer annehmen, und darum geht es ja, die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben, haben wir in Römer 3 gelesen, die bekommen einen hundertprozentigen Freispruch. Nicht nur mangels Beweisen, sondern einen klaren Freispruch, einen gerechten Spruch von Gott. Und das ist das Gewaltige. Weil Gott gerecht ist, ist auch unsere Rechtfertigung eine vollkommene, hundertprozentige, göttliche. Das können manche Christen nicht richtig verstehen. Ja? Sie zweifeln immer noch. Wenn sie sündigen, dann haben sie immer wieder Sorge und Angst. Ja, langt es denn? Bin ich wirklich errettet? Ja? In dem Moment, wo wir wissen, wir sündigen nicht leichtfertig, wir leben nicht in der Sünde, sondern es tut uns leid und wir kehren um zu unserem Herrn, dürfen wir wissen, alle unsere Schuld ist getilgt. 1. Johannes 1, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Habt ihr das? Ja? Er ist gerecht, weil unsere Sünden sind ja schon getilgt durch das Opfer Jesu Christi. Dass er uns die Sünde vergibt. Das Blut Jesu Christi reinigt uns. Das ist so wichtig für Gläubige, die oft noch verzagen und Not haben über ihren Sünden, und die nicht ganz verstanden haben, wie göttlich vollkommen ihre Erlösung ist. Die hängt nämlich nicht von dir und mir ab, sonst wäre sie immer unvollkommen und wir müssten immer Zweifel und Not und Depressionen haben. Ja? Sondern sie hängt von Gott ab und Gott tut ein vollkommenes Werk oder gar nicht. Ja? Das Erlösungswerk ist vollkommen. Die Vergebung ist vollkommen für den, der sie in allem Ernst angenommen hat. Aber zu diesem Ernst gehört, und das gehört eben auch zur biblischen Botschaft, nicht irgendeiner, der glaubt, naja, ich glaube auch, dass Jesus Christus gestorben ist für die Sünden der Welt. Das ist nicht der Glaube, der uns rettet. Sondern wenn ein Mensch diese Vergebung haben will, dann muss er auch ein Stück wirklich seine Schuld und Sünde vor Gott anerkennen. Ein selbstgerechter Sünder wird nicht begnadigt. Das ist übrigens auch im Rechtsleben so. Begnadigung bekommt auch nicht jemand, der gar keinen Antrag stellt. Wenn jemand im Gefängnis sitzt und will Begnadigung haben, dann muss er einen Antrag stellen. Ja? Und der Antrag schließt ein, dass er zugibt, dass er schuldig ist. Ja? Einer, der sagt, ich war noch nie schuldig, ich will begnadigt werden, dem sagt der Präsident mit Recht, tut mir leid. Ja, wenn Sie sagen, Sie waren noch nie schuldig, kann ich Sie nicht begnadigen. Ja? Ja, das ist sehr, sehr wichtig, das ist sehr ernst für uns, versteht ihr? Manche Leute meinen, sie könnten eine billige Gnade bekommen, ohne überhaupt ihren Stolz und ihre Selbstgerechtigkeit abgelegt zu haben. Und das ist ein furchtbarer Irrtum. Es gibt keine billige Gnade. Ohne, dass der Mensch sich demütigt und anerkennt, ich habe gesündigt. Ich bin es wert, verurteilt zu werden. Ich bin verloren ohne Jesus Christus. Gibt es keine Vergebung und Gerechtmachung. Und genauso gehört dazu, dass der Mensch sich der Herrschaft Jesu Christi unterwirft. Das ist auch so eine billige Form des Evangeliums, dass man sagt, ja, wenn jemand Jesus als Sühnopfer annimmt, muss er ihn nicht als Herrn annehmen. Ja, der kann ruhig in seinem eigenen Leben weiterleben. Der nimmt einfach die Vergebung an und dann ist sie ihm zugesprochen für ewig. Das ist eine falsche Lehre. Ja? Sondern der Kern der Sünde ist ja gerade, dass der Mensch sich rebellisch gegen Gottes Autorität aufgelehnt hat und selber sein wollte wie Gott. Es gibt keine Vergebung, ohne dass der Mensch sich Gottes Autorität und der Herrschaft Jesu Christi unterwirft. Und wisst ihr, da wird es nämlich dann ernst. Ja? Wenn diese Sache unserem Herzen klar wird, dann kenne ich, glaube ich, niemand, der nicht da in einen Kampf käme. Bin ich wirklich bereit, die Herrschaft über mein Leben abzugeben, abzudanken von meinem Ego-Thron und wirklich Jesus Christus mein Leben in die Hand zu geben mit allen Konsequenzen? Da gibt es einen Kampf. Das macht man nicht einfach mal geschwind so. Das ist auch richtig so. Aber das gehört dazu. Ja? Ich darf Buße tun und Buße tun heißt, umkehren von meinem sündigen, rebellischen Eigenweg, mich Gott unterwerfen und mich seiner Gnade bedingungslos zu Füßen werfen. Gnade heißt im Grund, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst, ich habe keine Chance, ich hoffe einfach, dass du mir Verschonung gibst. Ja? Diese bedingungslose Unterwerfung gehört zur Gnade dazu. Und das wird heute nicht mehr gelehrt von ganz vielen. Ja, das wird verschwiegen in vieler Evangeliumsverkündigung. Und deswegen gibt es viele Menschen, die nicht wirklich durchgedrungen sind zur Vergebung, zum Frieden, zu einer Heilsgewissheit, weil diese Dinge nicht richtig geklärt sind. Ja? Also das gehört einfach von Gottes Seite dazu. Wir werden gerechtfertigt aus Gnade, aber diese Gnade setzt voraus, dass ich in biblischer Buße, in biblischem Glauben den Herrn Jesus annehme. An dem Herrn Jesus entscheidet sich unser ewiges und unser diesseitiges Schicksal. Er ist der Gerechte, der für uns die Sünden getragen hat. Wenn ich ihn annehme als Herrn und Retter, dann bin ich für ewig gerettet und ich bin ein Gerechter. Obwohl ich noch Sünden an mir habe, das merkt man ja oft erst nach der Bekehrung so richtig, ja? Man hat noch Sünden, man versagt, man tut Böses, aber ich darf dennoch wissen, all das hat mein Herr Jesus aus Gnade getragen und getilgt. Ja? Und dann brauche ich mich nicht in Verzweiflung bringen lassen, nicht runterziehen lassen von dem Versagen und Straucheln. Aber auf der anderen Seite darf ich auch wissen, Gott hat mir eine Stellung gegeben. Und das ist wichtig, wir sind in Christus Heilige und Gerechte. Ich finde es immer wieder schön, Gottes Wort sagt das gerade zu den Korinthern. Und die Korinther, das wissen wir, wenn wir diese Briefe kennen, die waren alles andere als vollkommene, geheiligte Christen. Die waren ziemlich unreif, da waren noch Sünden, da waren noch unklare Dinge. Und trotzdem, am Anfang des ersten Korintherbriefes, spricht der Apostel Paulus im Geist Gottes sie an als Heilige und Geliebte. Und er spricht jeden Gläubigen an als Gerechten, aus Glauben gerecht. Gott sieht uns in Christus als gerecht an. Wir haben eine Stellung als Gerechte. Im Römer 5 steht es drin und das kann man so übersetzen. Das lesen wir vielleicht nochmal. Römer 5, Vers 19. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, nämlich Adam, die vielen zu Sündern gemacht worden sind. Und da kann man sagen, in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind. Ja? Die Stellung vor Gott als Sünder hat jeder Mensch von Geburt an. Ja? Genauso gilt auch das andere. So werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Oder man kann eben sagen, in die Stellung von Gerechten versetzt. Ja? Wir sind in der Stellung, dass wir gerecht vor Gott sind in Christus. Und diese Gewissheit finden wir in Römer 5, Vers 1. Diese Siegesgewissheit, diese Heilsgewissheit, diese Freude. Und das wünsche ich uns, dass wir das auch durch ein tieferes Verständnis von Gottes Heilsweg bekommen. Da sagt der Apostel Paulus, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist Heilsgewissheit. Die entsteht dann, wenn ich dieses Heilshandeln Gottes tief verstanden habe. Diese unerbittliche Gerechtigkeit Gottes, die alle meine Sünden erkennt und registriert, aber genauso auch die Gerechtigkeit Gottes, die alle meine Sünden auf den Herrn Jesus gelegt hat und bei ihm, in ihm bestraft und getilgt hat für immer, sodass ich nun eine vollkommene Gerechtigkeit haben darf in Christus. Wenn ich das verstanden habe, dann werde ich froh und frei auf der einen Seite, aber wenn ich das wirklich verstanden habe, dann werde ich auch nicht leichtfertig sündigen. Dann kann ich nicht sagen, naja, die Sünden sind ja getilgt, ich kann ruhig weiter sündigen. Ja, da werden wir uns nachher noch damit beschäftigen. Das geht dann nicht. Ja, dann werden wir eine geistliche Haltung auch gegenüber der Sünde haben, dass wir sie verabscheuen, dass wir sie fliehen, dass wir dieses Opfer ehren und ernst nehmen, das der Herr Jesus gebracht hat, um unsere Schuld zu tilgen. Und dass wir dann in Gottesfurcht und Heiligung leben. Aber ohne Druck, ohne die Angst, wenn du jetzt vielleicht das oder das machst, dann verwirft dich Gott vielleicht. Ja. Der Apostel Paulus kann sagen, ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Ja. Diese Stellung als Gerechte bedeutet auch, der heilige Gott liebt mich, er hat mich völlig angenommen, er ist für mich. Ich habe Zugang zu ihm, Gewissheit, Zuversicht, Freude des Heils. Möchte der Herr schenken, dass wir das verstehen. Dann wird uns diese Botschaft von der Gerechtigkeit Gottes ein großer Trost sein. Ich möchte zum Abschluss noch sprechen auch über die Gerechtigkeit Gottes und die zukünftigen Weltzeitalter. Wir denken oft nur an uns und an unser Leben und unser Schicksal und an die Heilszeit der Gemeinde, aber Gott geht ja weiter. Gott hat ja einen ewigen Plan. Und deswegen finden wir, dass die Gerechtigkeit Gottes auch in den ganzen Ratschlüssen Gottes wirksam ist, die über die Gemeinde hinausgehen. Das heißt, Gott hat in den vorübergehenden Heilszeiten darauf verzichtet, die Gerechtigkeit unmittelbar göttlich zu üben. Das war ja die Prüfung schon für die Heiligen und Gläubigen des Alten Bundes. Der Gottlose lebt in Sorge. Gott kommt nicht vom Himmel mit einem Blitz und tötet ihn. Ja? Er kann in Sünde leben und gedeiht auch noch dabei. Gott hat die Ausübung seines Zorngerichtes aufgeschoben. So heißt es da, dahingehen lassen der Sünden in Römer 3. Aber das heißt absolut nicht, dass sie aufgehoben und annulliert wäre. Sondern es kommt auf die Stunde der Gnade, auf den Tag der Gnade kommt der Tag des Gerichts. Und das ist das Nächste, was für die Welt ansteht, wenn die Gemeinde der Gerechten entrückt und von dieser Erde hinweggenommen ist. Dann beginnt eine schreckliche Zeit für die Übriggebliebenen. Dann beginnt der Tag der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, des Zornes Gottes über die gottlosen Menschen. 2. Thessalonicher Brief. Da finden wir diese Dinge. Vielleicht lesen wir das einmal ganz kurz. Ein paar Auszüge daraus, ja. Dann wird der heilige Gott mit dieser gottlosen Welt, die ihm ins Angesicht gesündigt hat, abrechnen. Und das wird eine schreckliche Abrechnung werden. Dann Da heißt es dann in Vers 7, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, Gott wird Ruhe geben den Bedrängten, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, an jenem Tag, wenn er kommen wird. Der Herr wird kommen in Macht und Herrlichkeit, die Gestirne des Himmels werden erschüttert werden und aus ihren Bahnen gehen und es wird eine riesige kosmische Katastrophe geben. Da ist Fukushima nur ein ganz, ganz kleines und diese ganzen Tsunamis vorgeplänkelt. Wir lesen das im Buch der Offenbarung. Versteht ihr? Und dann wird die Gerechtigkeit Gottes zu einer vollen Auswirkung kommen. Und es wird für die verstockten Sünder keine Chance mehr geben. Sie werden dann gerichtet werden. Das ist eine ganz ernste Sache. Ja? Die Gnade Gottes ist nicht unbegrenzt in ihrer Zeit, sondern es gibt eine Stunde der Gnade, wo es auch Zeit ist, sich zu bekehren. Und dann gibt es eine Stunde des Gerichts. Und so sehen wir, dass es ein riesiges Gericht geben wird, wo die Gerechtigkeit Gottes offenbar wird durch Wunder, durch kosmische Begebenheiten, durch Feuer vom Himmel, durch Dinge, die die Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Dann wird die Gerechtigkeit Gottes deutlich werden. Dann ist auch wieder klar, dass Sünde Konsequenzen hat. Ja. Gott hat es nur aus Gnade zurückgehalten, um den Sündern die Gelegenheit zur Buße zu geben. Aber an diesem Tag des Gerichts wird es anders sein. Und dann nach dieser großen Reinigung und Ausfegung der Schöpfung, so könnte man sagen, gibt es einen Tag des Friedens und der Gerechtigkeit. Wenn nämlich der Messias, der Herr Jesus, sein Reich aufrichten wird nach diesem Gerichtstag, dann wird es ein Reich sein, in dem nicht nur Frieden herrscht, sondern auch Gerechtigkeit. Das erste Mal in dieser sündenbeladenen Erde, dass es eine gerechte Regierung gibt. Das kann nur der Messias, das kann kein Mensch. Ja, kein Mensch kann gerecht regieren, wenn er selber sündig in seinem Herzen ist. Aber der Messias wird gerecht regieren. Ich möchte das nochmal lesen, Jesaja 9, Vers 6. Die Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Jeremia 33, Vers 15. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Frieden schaffen, Gerechtigkeit schaffen, das ist das Programm der UNO und des Antichristen und der ganzen Gutmenschen dieser Zeit und es ist alles zum Scheitern verurteilt. Das geht nicht durch Regierungsprogramme, das geht nicht durch politische Initiativen, das kann nur der Herr Jesus, der wahrhaft gerecht ist und der göttliche Autorität hat. Und es gibt im tausendjährigen Reich auch ein Gericht. Ja? Die Sünder werden da sofort bestraft, nicht erst später. Ja? Das finden wir auch in den Prophetien des Alten Testamentes. Ja, lesen wir Jesaja 11 noch. Und er, nämlich der Messias, wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein, und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Ja, das ist der Herr Jesus. Er ist nicht nur der König des Friedens, sondern auch der König der Gerechtigkeit. Das ist, was Melchisedek heißt. Ja? König der Gerechtigkeit. Und das dürfen wir wissen, dass Gott einmal Gerechtigkeit schaffen und wirken wird, bis hin zu dem, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, in denen Gerechtigkeit wohnt. 2. Petrus. Das ist dann das Ende des richterlichen Wirkens Gottes, dass wirklich die Gerechtigkeit Gottes die ganze neue Schöpfung durchdringt und keine Sünde mehr vorhanden ist. Dann erst ist Gottes Gerechtigkeit an ihrem Ziel angelangt. Das wollen wir doch auch sehen, diese Ewigkeitsperspektive. Unser Gott ist ein ewiger Gott. Seine Ratschlüsse sind ewige und vollkommene und herrliche Ratschlüsse. Und seine Wesenseigenschaften, ja, sind uns eigentlich dazu geoffenbart, dass wir anbeten. Dass wir dem Herrn die Ehre geben. Dass wir staunen und dankbar sind für die Größe und Herrlichkeit und die Vollkommenheiten unseres Gottes. Möchte der Herr Gnade schenken, dass uns diese Betrachtung dazu anregt. Und dass wir auf der anderen Seite wieder ganz neu dankbar werden für die Erlösung in Gerechtigkeit, die der Herr Jesus für uns erwirkt hat. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Ach, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass wir, wenn wir mit der Gerechtigkeit Gottes konfrontiert werden, wenn wir erkennen, wie ungerecht, wie sündig, wie verdorben und verkehrt und unfähig zum Guten wir von Natur aus sind, dass wir nicht bei dieser Erkenntnis stehen bleiben brauchen. Ja, wir selber sind wirklich völlig ungerecht. Unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Und wir könnten nie vor dem heiligen Gott bestehen mit unserer eigenen Gerechtigkeit. Herr, aber umso größer ist es für uns, dass du, der makellos Gerechte, dich mit all unserer Schuld und dem Schmutz unserer Sünde, unserer ekelhaften Ungerechtigkeit hast beladen lassen. Herr, es war für dich etwas Schreckliches. Du musstest ringen in Gethsemane, als diese Last auf dich gelegt wurde. Aber du warst bereit, auch das zu tragen, den Zorn Gottes über all unsere Sünde und Ungerechtigkeit, über die gebrochenen Gebote. Herr, und du warst bereit, uns eine ewige Gerechtigkeit zu erwerben, indem du selber dich zur Sünde machen hast lassen. Und du musstest sterben, du musstest diese von Gott festgelegte Strafe für die Sünde im vollen Umfang tragen, damit wir verschont werden könnten. Herr, und lass uns das wirklich tief begreifen, dass du uns eine vollkommene Gerechtigkeit geschenkt hast durch den Glauben, durch die Gnade, dass wir als Gerechte, Geheiligte vor Gott stehen dürfen aufgrund deines Werkes und aufgrund deiner Person. Herr, und so gib, dass wir dich wirklich von Herzen dafür lieben und ehren, dass wir zur Anbetung Gottes des Vaters, zur Anbetung deiner herrlichen Person kommen, über den Wahrheiten, die wir heute wieder neu hören durften. Herr, und wenn da vielleicht noch solche sind, die selber noch wissen und bekennen müssen, dass sie noch Ungerechte sind, dass sie diese Gerechtigkeit aus Glauben noch gar nicht empfangen haben, dann schenke doch in deiner Gnade, dass auch diese sich bekehren, dich annehmen und diese herrliche Gerechtigkeit empfangen. Herr, wir danken dir für all das, was du für uns getan hast, für all das, was du für uns bist. Wir wollen deinen wunderbaren Namen ehren und anbeten. Amen.